Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, sehr schönen guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Ich sage ein paar Worte vorweg zum Verlag. Wir sind von der Edition Kontrabass. Kontrabass muss man im übertragenen Sinne lesen. Wir sind kein Musikverlag, sondern wir sind Kontra und Bass. Wir leben seit 20 Jahren in Südfrankreich, haben einen Verlagssitz auch in Hamburg, stammen aus Hamburg. Unser Blick auf Frankreich ist, ich glaube, besonders geprägt dadurch, dass wir von Anfang an im Süden an verschiedenen Orten Kurse gegeben haben für Feriengäste und uns von da in besonderer Weise interessiert haben für die Geschichte Frankreichs, für die Kultur und für die Politik. Wir leben jetzt, wir sind in verschiedenen Regionen gewesen. Wir haben erst in der sehr Front National belasteten Provence, was ja die wenigsten wissen, weil es so eine schöne Gegend ist, aber in der Provence gelebt und leben jetzt im Roussillon-Languedoc, also an der spanischen Grenze. Gerd hat sich zunächst in seinen letzten Büchern sehr intensiv mit dem islamischen Einfluss, dem kulturellen Einfluss auf Europa beschäftigt und aus den letzten Anlässen, die uns natürlich sehr mitgenommen haben und die unser Blick auf Frankreich nochmal besonders geschärft haben, weil es darum ging, herauszufinden, was ist hier eigentlich los und warum passiert das Frankreich, hat er sich besonders intensiv jetzt mit diesem Thema beschäftigt, was genau wieder hineingeht eigentlich in die Geschichte der Französischen Republik. Ich wünsche Ihnen eine gute Lesung.
Ja. Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich beschäftige mich mit Frankreich seit Jahrzehnten. Ich habe in Aix-en-Provence studiert, zu einer Zeit, als der General de Gaulle noch Präsident war. Und die politische Zensur in Frankreich so stark war, dass nur zwei Radiosender, Europe 1 und RTL aus Luxemburg, Nachrichten senden konnten, die nicht zensiert waren. Das hat sich dann in den 70er Jahren verändert. Heute ist es mit Sicherheit schlimmer als je zuvor. Frankreich hat auf den Terror der Islamisten reagiert, die französische Politik, wie ein strenger Vater, der seine ungehörigen Kinder nun zur Raison bringen will. Und von daher also hat mich die Frage beschäftigt, warum ausgerechnet in diesem Land meiner Sehnsucht, wo ich lebe seit 20 Jahren, ist der Terrorismus so implantiert. Das muss auch an Frankreich liegen und an Frankreichs Kultur, Gesellschaft, Politik. Und dazu, also um diese Frage zu beantworten, warum in Frankreich, habe ich dieses Buch geschrieben, aber natürlich auch, um für Deutsche zu sagen, die französische Politik gegen den Terror, die zum Beispiel Gilles Kepel auch empfiehlt, aufrüsten, einen autoritären Staat, der gewaltsam dagegen angeht, diese Politik ist zum Scheitern verurteilt. So, ich werde ein kleines Vorwort machen und dann ein paar Kapitel aus dem Buch lesen. Das Thema ist sehr komplex, es hat historische Aspekte, es hat sozialpsychologische und so weiter, aber vielleicht kriegen Sie einen kleinen Eindruck von diesem Buch, wenn ich dazu mal was lese. Also die Frage, warum gibt es so viele terroristische Attentate in Frankreich? Anstatt die Entwicklung des islamistischen Milieus und seine Radikalisierung näher zu untersuchen, gehe ich davon aus, dass es an der Besonderheit Frankreichs liegt, warum es eine Hauptzielscheibe der Attentäter ist. Die Attentäter sind nämlich keine Ausländer und keine Flüchtlinge, sondern in Frankreich geboren als perspektivisch Deklassierte, in Vorstädten aufgewachsen, wo sie unter sich sind. Vorstädte, in Frankreich nennt man sie Banlieue. Banlieue, das sind wörtlich übersetzt Orte der Verbannung. Sie sind der schulischen Selektion zum Opfer gefallen, die in Frankreich sehr stark ist. Ihre Chancen auf lebenslange Arbeitslosigkeit stehen 50-50. Sie sind kriminell geworden und wünschen sich trotzdem oder gerade deswegen Nike-Schuhe und Smartphones. Und sie erhalten im Gefängnis endlich eine Orientierung. Die gesellschaftlichen Verlierer leben in Ghettos ohne Weiße. 2005 hatte es Revolten gegeben, als zwei Jugendliche von der Polizei in den Tod getrieben wurden. Aber ein wirklicher Aufstand entstand erst, als anschließend die Polizei mit Tränengas am Freitag während des Gottesdienstes eine Moschee aus der Luft mit Hubschraubern angriff und Frauen, Kinder, Männer heulend aus der Moschee flüchteten. Die Emigrierten in Frankreich fühlen sich nicht mehr durch die Linke vertreten, die früher sie vertreten hatte, weil es ja Arbeiter waren, ursprünglich. Seit Mai 68, die Niederlage der autoritären Linken, der KP und der anderen maoistischen Gruppen einläutete, ist die Linke zu einer Randerscheinung geworden und die sozialdemokratische Linke ist heute ein Scherbenhaufen. Das französische Schulsystem bevorzugt eindeutig die Weißen, insbesondere aus Paris und Umgebung. Bei 10% Arbeitslosigkeit insgesamt sind es unter den Jugendlichen Frankreichs 25% und in den Ghettos 50% der Jugendlichen, die wissen, dass ihre Perspektive lebenslange Arbeitslosigkeit ist. Die Gefängnisse sind alt, marode und überbelegt. Es gibt nicht einmal genug Betten. Manche schlafen auf dem Fußboden, 4 Gefangene teilen sich eine Einzelzelle und eine Besonderheit des französischen Rechtswesens ist, dass Gefängnisse nicht zur Resozialisierung gedacht sind. Resozialisierung ist ein Fremdwort, das gibt es nicht, also es geht nur um Strafe. Die Weggesperrten sind überwiegend, ich nenne sie jetzt mal kurz Araber, in Frankreich werden sie meistens Butter genannt, Beurre, aber das ist so das Wort, was dafür benutzt wird. Araber heißt immer auch schmutziger Araber. Die meisten Gefängnisinsassen sind zwischen 20 und 50 alt und sie radikalisieren sie sich, weil sie aus dem Elend gelangen und eine himmlische Perspektive erreichen können. Sie bekommen zum ersten Mal im Leben Wertschätzung und identifizieren sich mit einer Idee, die sie für edel halten. Viele Jugendliche sind nach Syrien gegangen, um gegen Assad zu kämpfen. Sie machten anfangs gemeinsame Sache mit Frankreichs Präsidenten Hollande. Das war, wie die internationalen Brigadisten nach Spanien gegangen sind. So sind viele Jugendliche auch dem arabischen Frühling gefolgt und haben gesagt, Assad müssen wir bekämpfen. Die werden allesamt heute als Terroristen bezeichnet. Nicht alle, die aus Frankreich weggehen, wir kennen etliche, die arabische Wurzeln haben, aber nicht mehr in Frankreich leben, sondern in Berlin oder anderswo, weil es unerträglich für sie ist, immer kontrolliert zu werden. Nicht alle, die aus Frankreich weggehen, sind Terroristen. Wie die jüdischen Franzosen, die mit wachsender Ablehnung konfrontiert sind, erleben auch junge Moslems Verachtung von der französischen Rechten insbesondere und von den Polizeikräften. Der permanente Ausnahmezustand Frankreichs ermöglicht Polizei und Gendarmerie, demokratische Regeln und humanes Verhalten zu ignorieren. Jüngst vergewaltigten 4 Polizisten einen jungen Mann, der mäßigend wirken wollte, als sich Polizei und Moslems gegenüberstanden, und die 4 Polizisten haben ihn so grausam vergewaltigt mit ihrem Polizeistock, dass er wochenlang im Krankenhaus gelegen hat. Frankreichs Konsequenz auf abweichendes Verhalten ist Repression. Von der Ohrfeige in der Schule bis zur Bombardierung syrischer Städte reagiert immer nur die strafende Autorität. Der Staat ist entsprechend zentralistisch und hält sich für mächtig. Der Präsident hat entschieden, gegen den Islamischen Staat Krieg zu führen mit Tausenden von Opfern und schürt so den Hass auf Frankreich. Gewalt ist keine Lösung, meine Meinung. Aber auch nicht Überwachung. Die Stadt mit den meisten Videokameras in Frankreich ist Nizza. Auch die Soldaten mit Maschinengewehren, die sogar an den Strand gehen, sind kein Schutz. Es gibt etwa 5 Millionen Moslems in Frankreich, alles potenzielle Terroristen. Auch die Versuche zu kategorisieren und zu sagen, ah, das ist ja einer, der könnte Terrorist werden, das ist natürlich Quatsch, man sieht es immer wieder, dass durch dieses Raster viele der Attentäter durchfallen. Statt Integration zu versuchen und die Spaltung zu verhindern, wird die Spaltung gefördert. Frankreich hat eine lange kriegerische Geschichte, insbesondere mit dem Islam, von den Kreuzzügen im Mittelalter bis zur Kolonialherrschaft, die nicht beendet ist. Das ist kein Witz. Auch Sarkozy hat sich immer wieder darauf berufen, dass Frankreich schon seit dem 6. Jahrhundert christlich ist und immer schon gegen den Islam gekämpft und gesiegt hat. Das ist nicht nur Bush, der sich auf die Kreuzzüge berufen hat, sondern auch Sarkozy zum Beispiel. Die Kolonialherrschaft ist bis heute nicht beendet. Frankreich ist außerdem erzkatholisch und die Rechte zutiefst antisemitisch und anti-islamisch. Seit die gemäßigte Rechte nur noch korrupte Politiker präsentiert, hat die faschistische Rechte Aufwind, auch wenn Marine Le Pen sich demokratischer gibt als ihr Vater, der als Folterer politische Karriere gemacht hat seit den 60er Jahren. Ich lese jetzt aus dem Buch. Terror und Krieg unterscheiden sich in der Anzahl der Toten. Was haben Terror und Krieg gemeinsam? In beiden Fällen werden absichtlich Unschuldige getroffen. Nicht nur der Terrorist zielt bewusst auf Zivilisten, auch der Kriegsherr legt ganze Städte in Schutt und Asche und treibt die Überlebenden in die Flucht. Viele Iraker zum Beispiel sind nach Europa geflüchtet, weil der Westen ihr Land zerbombt hat. Der Drohnenkrieg nimmt ganz offen Kollateralschäden in Kauf, die Zivilbevölkerung wird bewusst angegriffen, Städte und Landschaften werden flächendeckend zerstört. Die modernen Waffensysteme sind effektiver als jeder Terrorakt, solange keine Atomwaffen in die Hände von Attentätern gelangen. Die Sprache ist merkwürdig parteiisch, wenn sie den individuellen Attentäter Terrorist nennt, dem Politiker jedoch das Recht zugesteht, einen Krieg zu führen, in dem jede Terrorisierung der Bevölkerung notwendiger Bestandteil ist, weil immer die moralische Zermürbung der gegnerischen Bevölkerung durch Angst und Schrecken ein wesentliches Kriegsziel ist. Vom moralischen Standpunkt her ist die Entscheidung des US-Präsidenten damals, Hiroshima mit der Atombombe auszulöschen, oder des französischen Präsidenten, irakische Städte zu bombardieren, der Entscheidung des Attentäters vergleichbar, der eine Bombe in die Menge schmeißt oder mit dem Lastwagen in sie hineinfährt. Der französische Präsident entscheidet, Krieg zu führen. Er hat die Vollmacht, allein die Entscheidung zu fällen, und nimmt dann billigend in Kauf, die Anzahl der Terroristen im eigenen Land zu vermehren. Auge um Auge, in alttestamentarischer Haltung, wird jedes Massaker mit einem neuen Massaker vergolten, als ob in der hohen Politik die Blutrache gelten würde. In keinem Moment, nach keinem der zahlreichen Attentate auf französischem Boden, wurde auch nur ein Zweifel geäußert, ob die Kriegspolitik Frankreichs nicht völlig perspektivlos ist. Wenn man Frankreichs Präsidenten reden hört, gefällt er sich wegen der Machtfülle, die er hat, und geriert sich als Herrscher einer Großmacht, obwohl sein Handeln Hilflosigkeit und Ohnmacht offenbart. Das ist der Nährboden des Faschismus, der nicht nur in der Türkei droht. Das Attentat mit dem Lastwagen in Nizza war möglich, obwohl es die sicherste Stadt Frankreichs war. Es ist aber auch eine Stadt, die auf der meerabgelegenen Seite fern vom Tourismus einen Gürtel von sozialem Elend produziert hat. Dort leben die Ausgestoßenen, Gescheiterten, Frustrierten, Araber eben, und das Dienstpersonal der Uferpromenade. Der einzelne Attentäter handelt aus individueller Überzeugung und gibt sein Leben dafür hin. Er wirft es weg, weil es ihm nichts mehr wert ist. Das ist Ausdruck eines Scheiterns, denn seine Identifikation bezieht sich nicht auf die eigenen Lebensinhalte, sondern auf eine Ideologie, einen starken Führer, für den er sich opfert. Sein eigenes Leben ist freudlos, ohne Sinn, ohne Ziel und ganz ohne Lust gewesen. In der Depression kann nur noch ein sadistischer Akt Befriedigung verschaffen. Der Kriegsherr handelt aus politischem Kalkül und aus Machtinteresse. Krieg gehört zu seinem Geschäft, und Frankreichs Geschäft mit Waffen floriert. So Ghettos für Moslems. Die Attentäter in Frankreich sind also Kinder von Franzosen, deren Familien in den 3 Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg zugewandert sind. Wenn sie aus einer Kolonie kamen, die noch nicht selbstständig war, hatten sie die französische Staatsangehörigkeit, weil sie auf französischem Boden geboren waren. Oftmals sind es die Enkel der Einwanderer, die sich radikalisieren, aber nicht selten hat sich schon die Generation der Kinder von der französischen Kultur ab und dem Islam zugewendet. Ich denke an eine Familie, in der die Erziehung weltlich war, der Sohn eine Französin geheiratet hat und sich in den 90er Jahren scheiden und den Bart wachsen ließ. Er wurde gläubiger Moslem, heiratete eine Muslimin aus dem Herkunftsland seiner Eltern. Diese Menschen leben also in den Vorstädten großer Städte weitgehend unter sich. Ihre gesellschaftlichen Chancen bzw. die ihrer Kinder sind schlecht. In der Schule werden sie schnell aussortiert, sodass sie schon mit 15 Jahren auf den Straßen herumlungern. Jean-Claude Izzo, der Krimi-Autor, hat am Beispiel von Marseille beschrieben, dass sich die Polizei nur in Mannschaftsstärke in diese Ghettos traut oder verkleidet in Pulks von 6, 8 nicht als Polizisten erkennbaren, schwer bewaffneten Menschen. Das war in den 70er Jahren noch anders. Damals waren die Vorstädte durchmischt, die einfachen Arbeiterfamilien jeglicher Couleur waren froh, eine richtige Wohnung gefunden zu haben, denn 30 glorreiche Jahre lang, les 30 glorieuses, wuchsen die Bevölkerung und der Wohlstand. Aus den nordafrikanischen Kolonien wurden die Männer angelockt, weil Straßen, Brücken, Staudämme und Häuser gebaut werden mussten. Sie blieben und fristen heute ein trauriges Dasein, weil ihre Renten kümmerlich sind, kaum zum Leben in Frankreich reichen. Doch wenn sie zurück in die Herkunftsländer gehen würden, wo die Renten reichen, würden ihnen die Renten Frankreichs gestrichen. Also müssen sie bleiben. Nach und nach wurden die Kolonien selbstständig und die weißen Kolonisatorenfamilien kehrten heim oder mussten zurück. Marseille wuchs durch diese Zuwanderungswellen nach dem Krieg von wenigen hunderttausend auf fast 1 Million Einwohner. Die Häuser wurden immer höher gebaut, die Ghettos zu Vorstädten. Ab den 80ern kam der Abschwung, die Arbeit für ungelernte Arbeit fiel fort, der Rassismus nahm zu. Der Araber war nun nicht mehr der gern gesehene Helfer, sondern der Konkurrent um die wenigen Arbeitsplätze, die durch die Einführung des Mindestlohns ein korrektes Überleben sicherten. Günstige Wohnkredite bewirkten, dass die weißen Franzosen zunehmend aus den Vorstädten wegziehen konnten. Immer häufiger verlor der Araber diese Wettkämpfe. Es hatte aber auch ein politisches Ereignis gegeben, das zur tiefen Spaltung der Gesellschaft entscheidend beitrug. Frankreich hat bis heute Schwierigkeiten, seine Kolonien freizugeben, aber nie war es so brisant wie im Falle Algeriens. Die Rechte behauptete skrupellos, dass Algerien französisch sei und bleibe. Vermittler wie Albert Camus waren einsame Rufe in der aufgeladenen Stimmung und zogen sich den Zorn beider Seiten zu. Frankreich war wieder einmal in zwei gleich starke Blöcke gespalten, wobei der Rechten ziemlich jedes Mittel recht war. De Gaulle erkannte, dass Algerien nicht zu halten war, worauf ein Teil des Militärs putschte. De Gaulle ließ die putschenden Generäle hinrichten, jedoch der Aufstieg des Altfaschisten und Folterers Jean-Marie Le Pen begann, gerade deshalb. 2002 war er der Gegner von Jacques Chirac in der Stichwahl um die Präsidentschaft. Darin drückt sich aus, wie weit der Rassismus verbreitet ist, denn die Vertreibung aller Fremden ist ein Hauptanliegen von Le Pens Anhängern. Die politische Bereitschaft der Ghettoisierung entgegenzuwirken, zumal die Vorstädte verslammen, nahm in dem Maße ab, wie der Protest wuchs. Immer mehr Aufstände oder Revolten, auch jetzt wieder, gegen polizeiliche Übergriffe führten zu mehr Abschottung und mehr Repression. Eine Spirale der Gewalt, deren Opfer sich überwiegend auf Seiten der Araber finden. Auf die Frage des Magazins von Peter Mosleitner, wie viel Unterschicht kann sich eine moderne Gesellschaft leisten, antwortete der Historiker Professor Paul Nolte 2014, ich zitiere, 10-20% können wir uns leisten, aber nicht mehr. Der Zustand in Ostdeutschland, wo unterdessen fast jeder Dritte zur Unterschicht gehört, ist kritisch. Wenn das überall so wäre, kämen wir an die Grenzen unserer Belastbarkeit. In der Mitte der Gesellschaft brächen wichtige Ressourcen weg. Demokratieskepsis und Müdigkeit nehmen zu. Es bestände die Gefahr von politischem Extremismus. Ich glaube, eine Gesellschaft wie die unsere wäre mit 25% Unterschicht überfordert. Zitat Ende. Nolte hat damit in aller Kürze ein wichtiges Argument geliefert, warum der Rechtsradikalismus im Osten Deutschlands auf fruchtbaren Boden fällt. Frankreich leistet sich in den Ghettos 50% Jugendarbeitslosigkeit. Frankreichs ökonomische Situation ist mehr als kritisch, sodass die rechte Regierung unter Sarkozy und anschließend die sozialistische unter Hollande einen Umbau des paternalistischen Versorgungsstaats in einen neoliberalen Kapitalismus nach deutschem Vorbild versucht hat. Die Arbeitslosigkeit verringerte sich dadurch nicht, sondern die Abgehängten sind zahlreicher geworden. Hollande war gewählt worden, weil er eine Politik auf Seiten der Beschäftigten der Menschen versprochen hatte. Sein erster Wirtschaftsminister verfolgte eine Strategie der Schaffung und Förderung von Arbeitsplätzen. sein Nachfolger Emmanuel Macron, vielleicht der zukünftige Präsident, kam direkt aus der Finanzwelt. Er war erfolgreicher Investmentbanker der Rothschild Bank und schaltete um auf Förderung der Verwertungsbedingungen des Kapitals. Perspektiven einer Verbesserung in der bestehenden Parteienlandschaft sind nicht in Sicht, denn die sozialistische Linke ist damit gleichfalls zerschlagen worden. Aus dem Scherbenhaufen erheben sich einzelne Köpfe. Das ist der soziale Hintergrund, warum die Abgehängten protestieren. Und diese Abgehängten leben überwiegend in Familien, von denen jede zweite unter der Armutsgrenze vegetiert. Zugleich betrifft er zunehmend allerdings auch Weiße. Sie vereinen sich nicht, sondern bekämpfen sich, denn die weißen Abgehängten werden zu Sympathisanten des braunen Terrors, der alle Franzosen mit Migrationshintergrund des Landes verweisen möchte. Die aber verschieben ihre Hoffnung auf das Jenseits und manch einer von ihnen wird zum Terroristen. Der Islamische Staat attackiert die laizistische liberale Gesellschaft, um sie zu beseitigen. Aber diese laizistische Gesellschaft reagiert nicht, sondern der autoritäre Staat. Seine blindwütige und gewalttätige Reaktion spielt den Angreifern in die Hände und zerstört das, was der Staat angeblich verteidigt, nachhaltiger als die Attentäter das könnten. Die Antwort müsste stattdessen eine Ausweitung der liberalen und offenen Gesellschaft sein, die Laizismus ernst meint und sich all ihrer Mitglieder annimmt. Deren positive Identifikation kann eine breite Bewegung erzeugen, die der Gewaltspirale ein Ende bereitet. Ein gleichwertiges Miteinanderleben ist nur in einer Gesellschaft möglich, die keine Ghettos nötig hat, sondern die Grundwerte Freiheit, Gleichheit und Solidarität einlöst. Ich danke Ihnen.
Wir haben unseren Stand hier gegenüber 404. Wenn Sie Lust haben noch oder Fragen noch haben oder mit uns noch reden wollen, kommen Sie gerne zu uns. Vor dem Forum hier sind auch die Bücher und unsere Prospekte ausgelegt und Sie können sich die Bücher ansehen und sogar kaufen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.